erstmal zu dem, was Babylon betrifft. Das wird aber nur eher kurz sein. Und dann werden wir uns etwas mehr aufhalten bei der Alpha-Krise, von der ich in dem ersten Vortrag heute ja auch schon etwas gesprochen habe, damit wir uns vergegenwärtigen können, um was ging es bei dieser Krise und um was ging es auch nicht. Mag vielleicht das eine oder andere kursieren, was nicht ganz richtig ist. Wir werden auch hier wieder diesem, wie ich meine, bewährten Prinzip treu bleiben, dass wir vieles im Original lesen. Hier werde ich mehr auch selbst referieren, aber wir werden die wichtigen Statements, um Dinge gut zu verstehen, auch da wieder aus dem Original von Ellen White, was sie dazu sagt, herausnehmen. Beziehungsweise bei Babylon beginnen wir jetzt dann auch mit der Bibel. Folgende Fragen werden uns hier hindurchführen. Das ist Anlass für diesen Vortrag, warum ich das auch hier mit hineingenommen habe. Die erste Frage, ist die Kirche der SDA durch die Lehre der Dreieinigkeit von Gott abgefallen, damit zu Babylon geworden? Es gibt ja auch andere Dinge, weshalb man sagt, wir seien inzwischen abgefallen. Aber eines ist eben vielleicht sogar das Vorherrschende, die Dreieinigkeitslehre. Die andere Frage, befindet sie sich durch die Entwicklung dieser Lehre in der von Ellen White vorhergesagten Omega-Krise? Also schauen wir uns an, um was geht es bei Babylon in der Bibel? Das wird gar nicht so schwer sein, das herauszufinden. Und was sagt Ellen White zu unserer Gemeinde, zur Adventgemeinde und Babylon im Blick auf die Zukunft? Da ist sie auch sehr deutlich, weil schon zu ihrer Zeit gesagt wurde, wir sind abgefallen, wir sind Babylon geworden, wir müssen eine neue Kirche gründen. Das gab es schon damals. Und ihr merkt vielleicht immer wieder, wenn ich mal hier bin und über Themen referiere, es kommt immer wieder ein Satz, nämlich, das ist nichts Neues. Ja, wie im Predigerbuch Salomo schon sagt, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Und alles an Kritikpunkten, was kommt, hatten wir schon damals in der Geschichte. In unseren Anfängen, bevor die ersten Glaubenspunkte formuliert wurden, bevor Ellen White gestorben ist, vieles auch schon vor 1888 Minneapolis. Wenn man sich auskennt in der Geschichte, merkt man, man muss eigentlich vor keiner Frage und vor nichts Angst haben, wurde längst beantwortet. Ist nur gut, wenn man sich damit ein bisschen auskennt und genau deshalb machen wir das heute. Damit ihr euch auskennt und wisst, was war denn damals, dann können wir auch verstehen, um was geht es in unserer Zeit und in der Zukunft, was sie dazu sagt. Babylon kommt in Offenbarung 14 das erste Mal vor im Rahmen der Drei-Engels-Botschaft, nämlich in der zweiten. Gut bekannt, denke ich, ist das. Ich sah einen anderen Engel fliegen mitten durch den Himmel, hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen, denen, die auf Erden wohnen, allen Nationen und Stämmen und Sprachen und Völkern. Und er sprach mit großer Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und betet an den, der gemacht hat Himmel und Erde und Meer und die Wasserquellen. Daraus nehmen wir ja unsere Botschaft, die wir verkündigen. Das ist unser Auftrag als Kirche von Anfang an. Das Gericht ist gekommen. Gott, Jesus Christus, macht sich jetzt auf im himmlischen Gerichtsprozess, im himmlischen Heiligtum, Recht zu sprechen, uns zu versöhnen, uns gerecht zu sprechen, um dann am Ende dieses Prozesses uns heimholen zu dürfen, rechtmäßig. Sacharja 3 wäre ein Abbild dessen, was jetzt im Himmel geschieht. Hier wird für uns Erlösung erwirkt. Kein Gericht zur Verdammung. Das kommt in den 1000 Jahren, die Offenbarung 20 beschreiben, nach der Wiederkunft Jesu. Das hier ist ein Gericht der frohen Botschaft. Deshalb kann Ellen White auch sagen, dass die Rechtfertigung aus dem Glauben die Drei-Engels-Botschaft ist, im höchsten Sinne. Ja, hier steckt es drin. Gerichtsbotschaft ist Erlösungsbotschaft. Und dann kommt der zweite Engel. Der zweite Engel folgte, der sprach, sie ist gefallen, Babylon, die große Stadt. Denn sie hat mit dem Zorneswein ihrer Hurerei getränkt alle Völker. Hier kommt es das erste Mal vor. Näher beschrieben wird uns Babylon, was ja eigentlich der Name einer Stadt ist, die in der Bibel eine große Rolle spielte, die Stadt der Gefangenschaft, die Stadt, aus der das Volk Gottes dann oder das Reich, aus dem das Volk Gottes später wieder herausgehen sollte, zurück nach Israel, um dort dann den Staat wieder neu aufzubauen, bis der Messias kommen würde. Und von daher merken wir schon mal die Grundstrukturen, um die es wohl geht, wenn gerade dieser Begriff, diese Stadt und dieses Reich hier verwendet wird. In Offenbarung 17 haben wir dann eine nähere Beschreibung. Das kann uns jetzt hier nicht näher beschäftigen. Da gibt es so viele interessante Dinge zu sagen. Ich werde es trotzdem nicht tun. Wir nehmen uns hier nur mal das heraus, was hier direkt gesagt wird. Das sind die wichtigsten Charakteristika neben all den anderen schönen, interessanten Dingen. Zorneswein ihrer Hurerei, mit dem sie getränkt hat alle Völker. Wir merken im Zusammenhang, dass es bei diesem Wein wohl um alkoholischen gehen muss. Ich denke, es ist bekannt, dass der griechische Ausdruck sowohl vergorener wie unvergorener sein kann. Da haben wir nur Oinos und der Zusammenhang muss sagen, um was es geht. Aber da es darum geht, dass die Völker verwirrt werden und Babylon vom Begriff her, Babel, Babylon, auch schon von Verwirrung spricht, geht es hier wohl um Alkoholisierten. Es geht darum, dass die, die damit zu tun haben, in Kontakt kommen, verwirrt werden, nicht mehr klar denken können, dass sie nicht mehr wirklich stringent folgen können dem, was wirklich göttliche Lehre ist. Und Hurerei ist ebenso etwas, das auch im Alten Testament schon, wenn diese Bilder gebraucht werden, immer damit zusammenhängt, dass es irgendwie berauschend ist. Hurerei, überhaupt Sexualität, kann berauschend sein. Und hier die Hurerei, die mit Götzendienst zu tun hat. Im Alten Testament, wenn es bildlich gesprochen ist, Israel fällt ab und betreibt Hurerei, dann geht es darum, dass sie Yahweh, ihren Gott, verlassen und andere Götter anbeten. Und oftmals waren das eben Kulte, bei denen Alkohol und Sexualität eine wichtige Rolle spielen. Weil man die Gottheit, so war es in fast allen Religionen, Religion ist eigentlich schon zu viel gesagt, Kulten der Antike, da gehörte die Rauschhaftigkeit mit dazu. Im Rausch erlebt man die Gottheit. Ist bis heute vielfach so. Leute, die mehr erleben wollen, die Übersinnliches wahrnehmen wollen, die nehmen sie entsprechend Drogen. Und dann fangen sie an, vielleicht was niederzuschreiben, in Lieder dann zu texten damit. So war das damals eben auch gewesen. Also haben wir hier schon mal von dem, was wir aus dem Alten Testament ableiten können, Konfusion, wir haben Verwirrung, wir haben Rauschhaftigkeit, wir haben Abgötterei, wir haben falsche Lehre, wir haben Volk Gottes, das an dem Platz ist, wo es eigentlich nicht hingehört, weil es untreu geworden ist. So wie Israel, das nach Babylon geführt wird. Wenn also später der Aufruf kommt, ich glaube, den habe ich jetzt hier, genau, rauszugehen aus Babylon, bedeutet das, verlasst die Verwirrung, verlasst die falsche Lehre, verlasst die falschen Götter. Lasst all das Rauschhafte, was vielleicht anziehend attraktiv ist, zurück und kommt hin zu dem, was gesunde, reine und wahre biblische Lehre ist. Erinnert euch, die da waren gestern Morgen in der Predigt, als ich über Sodom sprach und die Attraktivität und die Anziehungskraft von Sodom in dieser wunderbaren subtropischen Ebene, wo alles so schön grün ist, Wohlstand, ja, da kann man was Schönes, Attraktives dran erkennen, obwohl ganz klar gesagt wird, es ist eigentlich böse. Und so kann das auch mit anderen Lehren sein. Die sind attraktiv, weil sie mir vielleicht gewisse Freiheiten geben, die ich gerne hätte, während, bleiben wir bei dem beliebtesten Beispiel, die Bibel sagt, man soll die Ehe nicht brechen. Ist die Rede von Hurerei, aber es wäre vielleicht schön, mal eine andere zu haben. Das sind so Dinge, wo wir einfach gewisse Grenzen haben, die uns schützen, die gesund und gut für uns sind. Aber wo das andere vielleicht manchmal attraktiv sein kann. So müssen wir Babylon verstehen. Attraktive Lehren, die unwahr sind, die mit Abgötterei zu tun haben und wegführen von der Bibel. Lesen wir das hier gerade noch. Danach sah ich einen anderen Engel herniederfahren vom Himmel, der hatte große Macht. Und die Erde wurde erleuchtet von seinem Glanz. Und er rief mit mächtiger Stimme, sie ist gefallen, Babylon die Große. Denn von dem Zorneswein ihrer Hurerei haben alle Völker getrunken. Wir merken also auch, hier geht es darum, dass die ganze Welt irgendwie hier indoktriniert, infiltriert wird. Dass gewisse Lehren vorhanden sind, an die alle glauben. Wohl auch über Religionsgrenzen hinweg. Allein da merken wir schon, nur auf unsere Gemeinde bezogen, passt das gar nicht. Das hier ist global. Dafür sind wir viel zu sehr eine kleine Gesellschaft, sage ich mal, wobei ich jetzt nicht von den Zahlen spreche, sondern weil wir eben eine wirklich abgeschlossene Gesellschaft sind und das hier ist etwas, das über Grenzen hinweg funktioniert. Von dem Zorneswein ihrer Hurerei haben alle Völker getrunken und ich hörte eine andere Stimme vom Himmel, die sprach, geht hinaus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und nichts empfangt von ihren Plagen. Noch ein Aspekt dazu, von Babylon ausgehend werden die Völker getränkt. Der Vorwurf, der unsere Kirche gemacht wird, wir seien Babylon geworden, geht in die andere Richtung. Da heißt es, wir haben den babylonischen Wein von anderen eigentlich mit angenommen. Wenn dem so wäre, dann sind wir höchstens hier und da ein wenig beschädigt. Aber wir sind nicht gleich Babylon. Ich denke, ihr wisst, wie ich das meine. Es wird noch ein bisschen klarer werden in den nächsten beiden, zwei oder drei Folien. Wieder der Wein, die Hurerei. Und hier geht es um die Sünden, die getan werden. Also wiederum ganz klar, sie gehen weg von der Wahrheit. Sie handeln auch falsch in ihrem Leben. Beachten wir hier nur noch einen Aspekt. Er ruft mit mächtiger Stimme, während in der zweiten Engelsbotschaft es nur gesagt wird. Erst und dritte ist mit mächtiger, mit großer, mit lauter Stimme, zweite Engelsbotschaft nicht. Später kommt anscheinend nochmal ein Zeitpunkt, der hier nämlich, Kapitel 18, wo dann mächtig verkündigt wird, wo es rausgeht und allen klargemacht werden muss, Leute, da hängt ihr falschen Lehren an. Wir können also sagen, Babylon, was dann als Hure auch später in Kapitel 17 bezeichnet wird, diese Frau, die auf dem Tier sitzt und es reiten möchte und von dem Tier dann aber auch vernichtet wird am Ende, war in der Hurerei berauscht von Götzendienst, von falschen Lehren und Sünden, die das Unglück und den Untergang bringen. Und die Sünde wird uns ganz klar definiert, in 1. Johannes 3, Vers 4 ist die Gesetzlosigkeit. Wiederum, falsche Lehre und auch falsches Handeln entsprechend im Leben. Während wir hier auch ein Gegenpart haben, Und das ist auch etwas, was Teil unserer Identität ist von Anfang an, wo wir sagen, wir sind diese Gemeinde der Übrigen, nicht in einem exklusiven Sinne, dass wir alleine das Heil geben würden. Das wäre auch wieder katholisches Denken. Wir verwalten nicht die Heilsgüter und nur wer unseren Reihen angehört, wird gerettet. Das haben wir nie behauptet und das werden wir auch nie behaupten. Es geht lediglich darum, dass wir sagen, wir halten wirklich alle Gebote, die die Bibel hat. Die Heilige Schrift ist unser Credo. Und sollten wir merken, dass wir irgendwo falsch liegen, werden wir das ändern. Genau das, was wir am Freitag uns auch näher angeschaut hatten. Die Übrigen werden hier, ich lese noch Offenbarung 12, Vers 17, folgendermaßen beschrieben: Der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin zu kämpfen gegen die Übrigen von ihrem Geschlecht, die Gottes Gebote halten und das Zeugnis Jesu haben. Das Zeugnis Jesu aber ist der Geist der Weissagung. Das ist die eine Charakterisierung und dann haben wir sie am Ende von Offenbarung 14, Vers 12 nochmal. Hier ist Geduld der Heiligen, hier sind die, die halten die Gebote Gottes und den Glauben Jesu. Dazwischen finden wir dann die drei Engelsbotschaft, wir finden die Versiegelung, wir haben dazwischen dieses, also mit Versiegelung meine ich mit diesem Zeichen des Tieres, beziehungsweise dem Namen Jesu, der an die Stirn geschrieben wird. Hier wird also das Volk Gottes klar herausgestellt und vom Anfang und am Ende wird es charakterisiert durch diese drei Punkte: Gebote Gottes, das Zeugnis Jesu, welches ist der Geist der Weissagung, und der Glaube Jesu. Das macht die Übrigen aus. Und das sind eben solche, die sagen, ich nehme die Schrift zur Hand, ich studiere das und ich lebe das in meinem Leben auch aus. Alle Gebote, nicht nur 9 oder 8 oder 1 oder gar keins. Babylon, können wir sagen, ist die Gesetzlosigkeit. Zu berauschen damit, dass es keine Grenzen mehr gibt. Wie Eva am Baum. Du hast alle Bäume, aber du hast den einen nicht. Damit ist dein Glück nicht vollkommen. Nimm dir die Frucht von diesem verbotenen Baum, dem Baum der Erkenntnis. Gesetzlosigkeit gegen Gesetzestreue. Das sind die beiden Frauen, um die es hier geht. Kapitel 12 eine Frau, Kapitel 17 die Frau Babylon. Hier diese beiden, das sind ihre Charakteristika. So können wir sagen, wir werden dann zu Babylon oder Teil Babylons, nicht wenn es in unseren Reihen Einzelne gibt, die hier oder da mal anders denken, andere Meinungen haben und so weiter. Das war schon immer so, das wird auch immer so bleiben, ganz gewiss. Zumindest sagen wir mal vielleicht bis ganz kurz vor dem Ende, aber da will ich jetzt auch nicht näher drüber reden. Wir werden dann Babylon, wenn wir gesetzlos werden. Wenn wir in unserer Gemeinschaftsleitung irgendwann sagen, wir halten nicht mehr den Sabbat, sondern den Mittwoch, dann könnten wir sagen, dann gehören wir nicht mehr oder dann sind wir nicht mehr auch hier diese Übrigen, von denen hier die Rede ist. Jene, die nämlich die Gebote Gottes halten. Ja? Wenn wir irgendwann sagen, wir nehmen nur Teile der Heiligen Schrift und nicht alle daraus, dann haben wir ein Problem. Solange das nicht der Fall ist, reden wir hier über Meinungen, über Dinge, wo hier und da vielleicht jemand ein bisschen anders denkt. Aber unsere Lehre ist durch und durch biblisch. Auch jene von der Dreieinigkeit, wie wir gestern festgestellt haben. Ellen White wurde, wie ich schon sagte, auch zu ihrer Zeit schon damit konfrontiert, dass Leute sagten, da sind wir abgewichen. Wir müssen eine neue Gemeinschaft gründen. Und auch da wird sie sehr deutlich. Für die Gemeinde geschrieben, Seite 189 und 190, das wäre im Englischen Selected Messages, Band 1. Gibt es einen ganzen Abschnitt darüber, etliche Seiten, über diese Sache mit Babylon. Könnt ihr gerne auch ausführlich dann nachlesen. Da sagt sie, du suchst dir Abschnitte aus den Zeugnissen heraus, die vom Ende der Gnadenzeit und von der Sichtung unter Gottes Volk sprechen. Und du behauptest, aus diesem Volk werde ein reineres, heiligeres Volk hervorgehen. Du tust dem Feind damit einen Gefallen. Würden viele deine Ansichten übernehmen und entsprechend handeln und reden, dann würde es zu einer so gewaltigen Welle von Fanatismus kommen, wie es sie kaum jemals unter siebenen Tagsadventisten gegeben hat. Das ist genau das, was Satan möchte. Ein bisschen komisch, oder? Dass sie hier sagt, wie es sie kaum jemals, ja was jetzt? Hat es sie kaum oder hat es sie niemals gegeben? Ja, also wirklich jemals nicht gegeben. Sie denkt da vermutlich an die Anfangsjahre, 1844, 45, 46 und so weiter. Wenn sie über die Jahre spricht, sagt sie, das waren somit die härtesten Jahre, weil sie Fanatismus bekämpfen musste. Und zwar die verschiedensten Arten von Fanatismus. Bis hin zu solchen, die sagten, wir müssten jetzt wie die Kinder leben. Jesus sagt, wer in das Himmelreich kommen möchte, der kehre um und sei wie die Kinder. Und dann haben sie gesagt, wir sollen jetzt rumkrabbeln und prabbeln, ja, und nicht mehr richtig als Erwachsene leben und arbeiten und so weiter. Nur eine der extremen Gruppen. Es gab noch andere daneben, wo wir heute die Kopf schütteln und sagen, wie konnten die meinen, dass das Gott gefallen würde. Damit hatte sie zu kämpfen. Und deshalb sicherlich hier auch kaum jemals, weil sie weiß, da gab es schon die schlimmsten Dinge. Wir werden darauf auch noch einmal zu sprechen kommen, wenn es um Gottes Gestalt, Leibhaftigkeit und so gehen wird. Sie sagt in Selected Messages Band 3, das gibt es nicht im Deutschen, Seite 17 und 18, ich sage euch, meine Brüder, der Herr hat einen organisierten Leib, durch den er wirken will. wenn jemand sich vom Leib des Volkes Gottes, das seine Gebote hält, ihr merkt, das ist die Definition von Offenbarung 12, 17, die wir eben hatten, das seine Gebote hält, abwendet, und wenn er anfängt, die Gemeinde mit seinen menschlichen Maßstäben zu messen und ein Urteil gegen sie auszusprechen, dann dürft ihr wissen, dass Gott ihn nicht führt. Er ist auf dem Holzweg. Und sie hat das zeitlich nicht beschränkt. Bei Babylon hat sie nirgends gesagt, aber in Zukunft kommt da mal ein Problem und da wird es vielleicht so sein, ein großer Teil wird babylonisch und ein kleiner Überrest wird daraus herausgehen. Offenbarung 18 sagt sie nirgends. Sie ist da sehr dogmatisch und sagt ganz klar, Babylon sind wir nicht, werden wir nicht. Bei Alpha- und Omega-Krise ist das was anderes. Da sagt sie, die Alpha-Krise war in unseren Reihen und die Omega-Krise wird noch schlimmer, in unseren Reihen. Für die Gemeinde geschrieben, Band 2, also Selected Messages, Band 2. Gott hat dich nicht beauftragt, die Gemeinschaft der STA als Babylon zu bezeichnen und die Gläubigen aufzufordern, sich von ihr zu trennen. Deine Argumente sind nicht stichhaltig, zumal mir der Herr ganz eindeutig das Gegenteil von dem gezeigt hat, was du behauptest. Ich weiß, dass der Herr seine Gemeinde liebt, deshalb dürfen in ihr keine Spaltungen hervorgerufen werden. Wer auf solche zwiespaltsehenden Botschaften hört oder sie verbreitet, läuft in die Irre, bringt andere auf den gleichen verderblichen Weg und steht schließlich vor dem Nichts. Nochmal eine kurze Randbemerkung. Ich hatte euch vorhin erzählt von diesem älteren Ehepaar, das aufgrund der Dreieinigkeitslehre sagte, sie wollen nichts mehr mit der Gemeinde zu tun haben. Die ihren Austritt dann auch nicht allein mir gegenüber erklärten, sondern einen Brief direkt hier an die Vereinigung geschickt haben, als Protestschreiben sozusagen. Die hatten auch genau damit zu tun und hatten Zeitschriften in die Hände bekommen, wo es hieß, wir seien Babylon geworden. Und jetzt ist die Zeit gekommen, Offenbarung 18 zu beherzigen und rauszugehen, eine neue Gemeinschaft zu gründen. Mit dem Aufruf, den Zehnten auch dorthin zu zahlen. Ich erwähne jetzt keine Namen, vielleicht habt ihr diese Zeitschrift auch schon in den Händen gehabt und auch darin gelesen. Das, was dort nicht vorkommt, sind genau diese Statements. Und ich habe hier nur eine Auswahl, es gibt mehr darüber hinaus, wo sie ganz deutlich sagt, das darf nicht passieren. Und wer das macht, betreibt nicht Gottes Werk. Reform in der Gemeinde, ja. Was Neues gründen und sagen, alles andere ist falsch und dagegen schießen, das ist nicht Gottes Art. Reverend Herald, da schreibt sie, der Herr hat Botschaften der Warnung und des Bittens, Botschaften der Zurechtweisung des Tadels gesandt und sie waren nicht umsonst. Wir haben nie eine Botschaft darüber erhalten, dass der Herr seine Gemeinde auflösen würde. Wir haben die Prophetie über Babylon nie auf die Adventgemeinde bezogen und wurden nie darüber informiert, dass der laute Ruf darin bestünde, das Volk Gottes, spricht von Adventgemeinde natürlich, aus ihr herauszurufen. Denn das entspricht nicht dem Plan Gottes. Es mag aussehen, und da spricht jetzt über die Zukunft auch. Bei Zeiten, vielleicht Situationen, wo wir uns sagen, oh, jetzt müsst ihr aber Gott mal, da spricht sie jetzt hier nochmal deutlich drüber. Es mag aussehen, als ob die Gemeinde fallen würde. Aber das wird sie nicht. Fallen im Sinne von abfallen. Wirklich gänzlich sich dem Abfall der Irrlehre verschreiben und dann muss halt was Neues gegründet werden. Sagt sie deutlich, das wird sie nicht. Sie bleibt bestehen, während die Sünder in Zion ausgesiebt werden. Die Spreu wird vom kostbaren Weizen getrennt. Das ist eine schreckliche Zerreißprobe, aber dennoch muss sie stattfinden. Und damit bewegen wir uns schon hin zur Omega-Krise. Sie sagt, Irrlehren müssen kommen. Jesus selbst sagt das, es muss so geschehen. Aber wehe dem, durch den sie kommen. Und das ist auch mein Aufruf, dass wir zum Guten hinwirken, zur Wahrheit hin, auf guter, gesunder, biblischer Lehre und anhand dessen, was wir hier auch im Geist der Weissagung haben. Aber dass wir dann nicht so weit gehen, irgendwann zu sagen, oh, jetzt wird mir so viel Stress in der Gemeinde, Situation ist irgendwie schlecht und da sind Irrlehren mit drin, das wird langsam zu viel, ich gründe was Eigenes. Das ist nicht Gottes Art. Sondern da bleiben und treu in Sanftmut, in Demut, in Liebe mit der Wahrheit einfach Zeuge sein. Nicht mehr, nicht weniger. Das macht uns auch viel leichter. Das bringt dann schließlich, diese falschen Lehren auch, bringt die Zerreißprobe und die muss stattfinden. Solange Gott an der Spitze steht, wird dieses Werk erfolgreich sein. Wenn in der Leitung unserer Gemeinschaft Dinge nicht so laufen, wie es richtig wäre, bin ich dennoch unbesorgt. Und das hat sie ja selbst auch miterlebt mehr als einmal. Bin ich dennoch unbesorgt, weil Gott die Dinge zurechtrücken wird. Wir können darauf vertrauen, dass der Herr das Schiff seiner Gemeinde sicher in den Hafen steuern wird. Als sie 1891 nach Australien gegangen ist, ist sie weg, weil man sie in den USA nicht mehr haben wollte. Diese mahnende Stimme, die damals auch gerade der GK sagte, ihr müsst euch reformieren, ihr müsst euch reorganisieren, was dann später geschehen ist, 1901. Aber sie ist weggegangen, weil sie wusste, da kann ich arbeiten im Missionsgebiet, da wird man meine Arbeit schätzen. In den USA wollte man sie gerade nicht hören. Sie kannte das also aus eigener Erfahrung, persönlicher, bitterer Erfahrung, dass es Probleme in der Gemeinde gibt, dass dort in eine falsche Richtung gegangen wird, an der Spitze der Gemeinschaftsleitung. Und trotzdem sagt sie so deutlich, nicht verlassen, arbeitet weiter, wartet, Gott wird zu seiner Zeit alles zurechtrücken und das Schiff bis in den Hafen steuern. Hat Gott eine lebendige Gemeinde? Er hat eine Gemeinde. Aber es ist die kämpfende Gemeinde, nicht die siegreiche Gemeinde. Ein Ausdruck, den sie immer wieder verwendet. Kämpfende heißt, man kämpft auch mit den Schwächen, die man hat. Siegreich erst am Ende, wenn wir triumphieren bei der Wiederkunft, wenn wir dann letztendlich erlöst sind, frei von dem Widersacher, der uns immer wieder Fallen stellt. Wir bedauern, dass es unzulängliche Glieder gibt, dass Unkraut unter dem Weizen wächst. Obwohl es Böses in der Gemeinde gibt und bis ans Ende der Welt geben wird, soll die Gemeinde in diesen letzten Tagen das Licht der Welt sein. Die Gemeinde, schwach und unvollkommen wie sie ist, hat Tadel, Warnung und Rat nötig. Und doch ist sie das einzige Ziel auf Erden, dem Christus höchste Aufmerksamkeit schenkt. Es muss so sein. Können wir ganz gelassen bleiben. Aber zur richtigen Zeit das richtige Wort sprechen, für die Wahrheit eintreten. Aber nicht kämpfen oder eine neue Gemeinde gründen. Das ist nicht Gottes Absicht. Und damit kommen wir jetzt zur eigentlichen Krise. Lassen wir Babylon etwas zurück und kommen dann zur Alpha-Krise von damals. Wir gehen jetzt zurück in diese Zeit um 1900, bevor wir uns dann anschauen, was sagt sie über die Zukunft und damit auch über unsere Zeit. Denn sie spricht von, in Kürze beginnt die Alpha-Krise. Das sagt sie aber schon 1904. Das sind 111 Jahre her. Wir schauen uns an, um was geht es dabei. Diese Alpha-Krise damals, ich habe mal 1902 bis 7 angegeben. Aber die ersten Hinweise haben wir schon 1897, die er offen äußert an der GK, John Kellogg, über seine Ansichten, die wir uns gleich noch ein bisschen anschauen werden. John Kellogg, dieser wichtige Arzt, dieser große Mann, der selbst Präsidenten behandelte, er hat übrigens die Titanic ausgestattet mit seinen medizinischen Instrumenten im Fitnessraum dort. So renommiert war er, so wichtig. Also wenn man über den Arzt sprach in den USA, dann war das John Kellogg und sein Sanatorium. Von daher sind wir auch sehr bekannt geworden. Großes Renommee, ein sehr, sehr guter Ruf. Und mit diesem Mann muss ich Ellen White jetzt anlegen. Und sie hat ihn noch gefördert, das Studium bezahlt, hat den Eltern von John Kellogg noch versprochen, ich kümmere mich um ihn, dass er, weil die früh gestorben sind, dass er gut aufgezogen wird, eine Ausbildung erhält. Und hat das getan. Hat sich da wirklich investiert. Sie hat eine enge Verbindung, bis das dann zwischen ihnen stand. Am 18. Februar 1902 brennt das Sanatorium nieder. Das war der erste herbe Schlag für John Kellogg. Und jetzt überlegt er sich, wie kommen wir aus dieser Krise heraus, dieses große Ding wieder aufzubauen, diese wichtige Sache, das Sanatorium. Und er hat folgenden Plan, um an Geld zu kommen. Er schreibt das Buch The Living Temple, der lebendige Tempel. Ja, ein Tempel des Heiligen Geistes, 1. Korinther 3,16. Darauf bezieht er sich. Und er hat folgenden Vorschlag. Der Review and Herald, diese damals wichtigste Gemeindezeitschrift, übernimmt die Kosten für die ersten 500.000 Exemplare. Eine 500.000 Auflage. Und die damals 73.000 Adventisten, die es gab, sollten sich darum kümmern, die ans Volk zu bringen für $1 pro Buch. Und wenn das geschafft würde, ist so viel Geld da, nämlich $500.000, so viel Geld, dass man die Druckkosten bezahlen kann, die Altschulden bezahlen kann, plus einen Neubau, der noch größer und schöner werden würde, als das, was niedergebrannt ist. In diesem Buch gab es aber, wozu wir gleich noch kommen werden, Ansichten, die nicht vertretbar waren. Und auch darauf wurde er vorher schon hingewiesen. Er zieht es trotzdem durch. Und weil die Gemeindeleitung, zumindest viele der leitenden Brüder, die ja damals in Battle Creek noch versammelt gewesen sind, hinter ihm standen und vielleicht kann man sagen, seinem Charisma und auch seiner Macht über Leute erlegen waren, haben sie es trotzdem in Druck gegeben. Der Verlag hat es trotzdem gedruckt, obwohl sie wussten, es sollte nicht sein. Und am 30. Dezember 1902, kurz vor Silvester, brennt dann auch das Verlagsgebäude ab. Zwei adventistische Feuer in einem Jahr in Battle Creek. Und die Feuerwehr damals, wenn sie angerückt ist, hat Wasser reingesprüht und es hat immer stärker gebrannt. Sodass die Feuerwehr damals schon sagte, es sind adventistische Feuer. Wenn man Wasser reinsprüht, ist es, als wäre es Benzin. Es brennt richtig stark. Damit war aber auch für die Außenstehenden klar, hier hat Gott gewirkt. Und Ellen White beschreibt in einer Vision, dass ja schon gezeigt wurde, wie der, sagt sie, der Racheengel, jetzt will ich nichts Falsches sagen, wie der Engel über dem Gebäude steht mit einem flammenden Schwert in der Hand. Also um Gericht zu üben über dieses Verlagshaus, das sich eingelassen hat, nicht nur mit diesem Buch, sondern sogar so weit ging, zum Teil sogar recht deutlich okkulte Schriften zu veröffentlichen, nicht weil sie dahinter stehen würden, sondern weil sie das Geld brauchten, weil die Maschinen, die investiert wurde, einfach auch sich rentieren mussten, es musste laufen. Und da hat sie schon mehrfach gesagt, Leute, jetzt bald wird Gott eingreifen, er wird sich das nicht länger mehr mit anschauen. Sie haben leider trotzdem nichts geändert. Kellogg, selbst herrlich wie er ist, bringt trotzdem das Buch heraus. 3.000 Exemplare auf eigene Kosten im Jahre 1903. Es gibt darin viel Gutes über allgemeine Gesundheit. Es sollte ein Buch sein, was einfach ins Volk geht, um hier die Gesundheitsstandard zu heben. Und das war auch sehr gut. Aber es war durchdrungen von Pantheismus. Pantheismus, nicht zu verwechseln mit, ich habe es hier in der ersten Zeile oben nochmal hinten reingeschrieben, nicht zu verwechseln mit Panentheismus, ein Ausdruck, den es noch gar nicht so lange gibt. Pantheismus besagt, dass Gott in allem ist, was wir haben. In aller belebten, wie auch sagen viele, unbelebten Materie. Er ist überall da. Er lebt in mir, und zwar nicht nur durch seinen Heiligen Geist, sondern er lebt so generell in mir, in jeder Zelle. Er ist ich sozusagen. Aber genauso in den Fliesen hier unten oder in der Treppe oder den Stühlen. Und auch im Sünder. Das war die Meinung von John Kellogg gewesen. Eine Ansicht, die wir biblisch nicht vertreten können. Der Heilige Geist in einem Menschen, der sich für Gott und Gottes Führung entschieden hat, ja. Aber dass dieser Mensch deshalb gleich Gott sei, nein. Das ist was ganz anderes. Panentheismus nun besagt, dass Gott in allem ist, aber auch über allem steht. Das bedeutet, er wirkt in allem, ist aber trotzdem noch mal mehr als der Stuhl, der da steht oder das Klavier, das da ist. Das ist etwas, das in letzter Zeit mehr kommt und wo viele sagen, viele, weiß nicht, Einzelne vielleicht eher, das könnte vielleicht jetzt dann so die Richtung der Omega-Krise sein, damals Pantheismus und jetzt steht der Panentheismus vor uns, der noch ein bisschen subtiler ist, noch ein bisschen intelligenter ist, dass man eben nicht einfach sagt, Gott ist in allem, wirkt in allem, sondern sagt, nein, nein, er ist ja schon noch, ja, darüberstehend. Aber auch das ist jetzt eher Spekulation. So genau wird Ellen White in ihren Äußerungen diesbezüglich auch nicht. John Kellogg schreibt in The Living Temple, Seite 28, Gott ist die Erklärung der Natur. Nicht ein Gott außerhalb der Natur, sondern in der Natur. Ja, Pantheismus, nicht Panentheismus. So zeigt er sich selbst in allen Dingen, Bewegungen und verschiedenen Geschehnissen im Universum. Nimm nun einmal an, das ist ein Beispiel, das er hier bringt auf der nächsten Seite, nimm nun einmal an, dass wir einen Stiefel vor uns haben, unbelebte Materie, von der er hier spricht, dass wir einen Stiefel vor uns haben, nicht einen gewöhnlichen Stiefel, sondern einen lebendigen Stiefel. Wenn wir ihn uns anschauen, dann sehen wir kleine Stiefel, die aus dem Saum herausdrängen, die sich aus den Spitzen herausschieben, die von den Fersen herunterfallen, die von oben herunterspringen, Dutzende. Hunderte, tausende Stiefel, ein Schwarm von Stiefeln, die ständig von unserem lebendigen Stiefel ausgehen. Würden wir uns nicht gedrängt fühlen zu sagen, im Stiefel ist doch ein Schuster? So befindet sich auch im Baum eine Kraft, die ihn schafft und erhält. Ein Baummacher im Baum, ein Blumenmacher in der Blume, eine unendliche göttliche, obgleich unsichtbare Gegenwart, die sich ständig durch ihre unaufhörliche, segensreiche Aktivität selbst erklärt. Wirklich gegenwärtig drin, in dem Baum, in der Blume, im Grashalm, in allem. Probleme sind also folgende. 5 kann man vielleicht so zusammenfassen. Gott selbst wohnt in allen, zumindest belebten Wesen. Ist nicht ganz klar, ob das dann auch gelten sollte für Unbelebtes, aber wie wir es eben im Beispiel hatten, definitiv für alles, was irgendwie lebt. Gott selbst wohnt in allen belebten Wesen, auch dem schlimmsten Sünder. Letztlich ist damit alles Handeln, alles, was geschieht, von Gott gewirkt. Das müssen wir uns bewusst machen. Großes Problem theologisch. Gottes Kraft gleicht seiner Anwesenheit. Da, wo etwas lebendig ist, ist es Gott. Behauptung, der nächste Problem ist die Behauptung, dies entsprechend den Ansichten Ellen White's. Und deshalb wurde sie jetzt auch aktiv, weil er das so deutlich behauptete. Wenn Leute da aufmerksam wurden und sagten, du, das ist nicht ganz biblisch, sagt er, genau das schreibt Ellen White auch. 4. mangelndes Unterscheidungsvermögen vieler Geschwister. Die meisten haben da gar kein Problem gesehen. Und 5. Kelloggs Einfluss und Druck auf die Mitarbeiter, die Ärzte und die Prediger. Er hat hier wirklich Druck gemacht. Und es kam dann sogar so weit, dass die Schule geschlossen werden musste, weil er so eine Macht hatte über die Lehrer. Und Ellen White sagte, solange sie das glauben, dürfen die nicht lehren. Ellen White sagt dazu, ich habe unseren Lehrern bezüglich des neuen Buches The Living Temple einige Dinge zu sagen. Achtet genau darauf, wie er die Meinung in diesem Buch zur Persönlichkeit Gottes verfechtet. Wie Gott mir gezeigt hat, heißt er diese Meinung nicht gut. Sie ist ein Fallstrick des Feindes in diesen letzten Tagen. Ich glaubte, dass dies sehr wohl erkannt werden würde und es daher nicht nötig sei, etwas darüber zu sagen, von ihrer Seite mit ihrer Feder. Da aber die Behauptung aufgestellt wurde, dass die Lehren dieses Buches durch meine Schrift unterstützt würden, sehe ich mich gezwungen, dieser Behauptung zu widersprechen. Beachten wir, in diesen letzten Tagen, das gilt sicherlich auch für heute, wir befinden uns immer noch in diesen letzten Tagen. Ein Problem also mit der Persönlichkeit Gottes, die noch einmal kommen wird. Darauf weist sie dann auch, kommen wir später dazu, noch hin. In diesem Buch mag es Ausdrücke und Meinungen geben, die mit jenen aus meinen Schriften übereinstimmen. Und es mag in meinen Schriften viele Aussagen geben, die aus dem Kontext gerissen und im Sinne des Autors von The Living Temple interpretiert, in Übereinstimmung mit diesem Buch zu sein scheinen. All dies mag augenscheinlich die Behauptung unterstützen, die in The Living Temple vertretene Meinung sei in Übereinstimmung mit meinen Schriften. Aber Gott verhüte, dass diese Auffassung weiter aufrechterhalten wird. Also merken wir jetzt langsam, geht's auf zum Kampf, wenn man es so nennen kann. 1903 schon und 4 haben wir so den Höhepunkt der Krise erreicht. Und dann klingt es so nach und nach aus. Die neuen Theorien in Bezug auf Gott und Christus, wie sie in The Living Temple veröffentlicht wurden, befinden sich nicht in Übereinstimmung mit den Lehren Christi. Der Herr Jesus kam auf diese Welt, um den Vater zu repräsentieren. Er stellte Gott nicht als Essenz dar, die die Natur durchdringt, sondern als ein persönliches Wesen. Christen sollten bedenken, dass Gott ganz genau so eine Persönlichkeit besitzt wie Christus. In diesem Buch ist das Alpha der tödlichen Irrlehren dargestellt. Das Omega wird folgen. Und es wird von jenen angenommen werden, die nicht gewillt sind, die Warnungen zu beachten, die Gott gegeben hat. Ich wurde von dem himmlischen Boten unterrichtet, dass manches der Gedankengänge in dem Buch Living Temple verkehrt ist und dass dieses Denken auf Abwege führen würde. Es bringt das herein, was nichts ist als Spekulation in Bezug auf die Persönlichkeit Gottes und wo seine Gegenwart ist. Niemand auf dieser Erde hat ein Recht, über diese Frage zu spekulieren. Wiederum sagt sie, schweigt darüber. Wir wissen es nicht, denn wir können es nicht erklären. Aber hier seht ihr jetzt, gerade in diesem ersten Abschnitt, dass sie hier den direkten Zusammenhang hat zwischen die Lehre von der Persönlichkeit Gottes und der Krise, in der sie sich befinden, Alpha. Und damit auch der noch größeren, den Omega, was kommen wird. Es hat mit der Lehre von Gott zu tun. Deshalb machen wir das auch heute hier gemeinsam. Wir brauchen, sagt sie, diesen Mystizismus in diesem Buch nicht. Living Temple enthält das Alpha dieser Theorien. Ich wusste, dass das Omega in Kürze folgen würde. Ich zitterte um unser Volk. Ich wusste, dass ich unsere Brüder und Schwestern warnen musste, sich nicht auf Diskussionen über die Gegenwart und Persönlichkeit Gottes einzulassen. Die Aussagen, die diesbezüglich in Living Temple gemacht wurden, sind falsch. Die Bibeltexte, die zum Beweis dieser Lehren angeführt werden, sind falsch interpretiert. Freunde, ich muss aber sagen, wir haben das in manchen Büchern, gerade was jetzt Mystizismus ist, mehr und mehr, dass es wieder am Kommen ist. Ich nenne keine genau, weil ich mich selbst noch schwer damit tue, das wirklich zu sagen, geht es in die Richtung oder nicht. Es ist so schwammig, es ist so vergeistigt, es ist so unklar. Vieles ist wirklich so ganz nah an der Bibel und doch dann doch leicht daneben. Aber da sagt sie uns, müssen wir einfach offen sein, da müssen wir achtsam sein und vorsichtig, was wir hören, was wir sehen, was wir lesen und prüfen an dem, was wir jetzt hier auch gemacht haben, was wir in der Bibel vorfinden. Sie sagt aber, es wird mehr Mystizismus kommen, Vergeistigung mehr weg von einem persönlichen Gott in unserer Gemeinde. Ich wurde unterwiesen zu sagen, den Ansichten derer, die nach fortgeschrittenen wissenschaftlichen Ideen suchen, kann man nicht vertrauen. Immer noch Zusammenhang dieser Persönlichkeit und wissenschaftliche Theorien über Gott. Natürlich nicht in anderen Bereichen. Ja, hier geht es immer noch um die Lehre von Gott, dass das keiner falsch versteht. Es werden solche Aussagen wie die folgenden gemacht. Der Vater ist wie das unsichtbare Licht. Der Sohn ist das verkörperte Licht. Der Geist ist das Licht, das herabgegossen wird. Oder der Vater ist wie der Tau, unsichtbarer Dunst. Der Sohn ist wie der Tau, gesammelt in wunderschöner Form. Der Geist ist wie der Tau, herabgefallen auf den Schauplatz des Lebens. Hört sich schön an, oder? Aber sie sagt eine andere Aussage, der Vater ist wie der unsichtbare Dunst, der Sohn ist wie die geführte Wolke, der Geist ist wie der Regen, der gefallen ist und in erfrischender Kraft wirkt. Oder, was ich gestern anbrachte, das Bild von Aggregatzuständen, das gerne verwendet wird. Es kann eine Gedankenstütze sein, aber es trifft es beim besten Willen nicht. Und das sind andere Beispiele, die damals kursierten, wo sie sagt, Leute, kommt jetzt hier, so bitte nicht. Alle diese spiritualistischen Darstellungen sind einfach Nichtigkeit. Sie sind unvollkommen, unwahr. Sie schwächen und schmälern die Majestät, mit der nichts Irdisches verglichen werden kann. Gott kann nicht mit den Dingen verglichen werden, die seine Hände gemacht haben. Diese sind bloß irdische Dinge, die unter dem Fluch Gottes leiden wegen der Sünden des Menschen. Der Vater kann nicht durch die Dinge der Erde beschrieben werden. Der Vater ist alle Fülle der Gottheit lebhaftig und ist unsichtbar für sterbliche Augen. Kommt euch bekannt vor, ja? Das hat man vorhin gehabt. Der Sohn ist alle Fülle der Gottheit offenbart. Ich springe jetzt, weil wir es schon hatten, und so kommen wir zum Tröster. Der Tröster ist der Geist in aller Fülle der Gottheit, der die Macht der göttlichen Gnade all denen offenbart, die Christus annehmen und an ihn als ihren persönlichen Erlöser glauben. Es gibt drei lebendige Personen des himmlischen Trios. Ihr merkt jetzt wieder auch hier 1905, das ist eben genau die Zeit, in der genau das in Frage gestellt wurde. Und dann sagt sie auch in dem Zusammenhang, wir sind hier bei Selected Messages Band 1, 198 bis 208. So diese 10 Seiten müssten das sein, wo sie ganz deutlich über diese Krise schreibt und auch das, was uns erwartet. Und da sagt sie, das hatte ich schon einmal. Damals, 1844. Sie sagt auf Seite 203, ich erkannte in Kellogg's Living Temple genau die gleichen Ansichten, vor denen ich in den frühen Tagen meiner Arbeit als Prophetin zu warnen gebeten wurde. Und was war das Problem? Dass damals manche der Milleriten, die jetzt auch enttäuscht waren, sagten, Jesus ist ja wiedergekommen, aber eben geistig, für uns nicht wahrnehmbar. In unserem Herzen beispielsweise. Erkennt ihr das auch? Das gibt's auch bei anderen Glaubensgemeinschaften, die das dann so sagen, wenn gewisse Daten nicht eingetroffen sind. Also am 22. Oktober 1844 ist Jesus ja wiedergekommen, aber geistig. Und darüber hinaus auch die Auferstehung ist rein geistig. Der Himmel ist etwas Geistliches nur. Das neue Jerusalem, die neue Erde und natürlich auch die göttlichen Personen. Und das erkennt sie jetzt hier in diesem Buch wieder und sagt, damit werden wir es noch einmal zu tun haben. Noch umfassender, noch subtiler. Und sie sagt, sie zittert davor. Wir kommen noch zu diesem Statement. Und Freunde, wenn sie das sagt, muss ich sagen, dann habe ich auch Angst davor. James White war gegen, beachte die Formulierung, es ist sehr genau übersetzt, das alte, unbiblische, trinitarische Credo, dass die Existenz des Vaters und des Sohnes als zwei unterschiedliche, buchstäbliche, spürbare Personen hinweg spiritualisiert. Merkt ihr das? Er sagt eine Sache, die ihm nicht passt. Er sagt aber auch gleichzeitig, was er eigentlich glaubt. Hier im Mittelteil, zwischen diesen unterstrichenen Sachen, haben wir, ich habe es hier kursiv gedruckt, Vater und Sohn als zwei unterschiedliche, also eigenständige, von sich unterschiedene, buchstäbliche und spürbare Personen. Das ist der biblische Glaube. Und der wird hinweg spiritualisiert durch unbiblische Lehre. Das wird kaputt gemacht, dieser Glaube, an zwei unterschiedliche, buchstäblich spürbare Personen. 1846 bereits. Ich hatte schon angekündigt am Freitag, wir haben keine antitrinitarische Zeit. Wir haben lediglich Aussagen gegen die falschen Meinungen von der Dreieinigkeit. 1846 wurde Ellen White noch einmal die Persönlichkeit Gottes des Sohnes wie auch des Vaters deutlich gezeigt. In einer Vision, recht früh also, 2 Jahre nach ihrer Berufung. Und sie beschreibt es folgendermaßen. Ich sah einen Thron, auf dem der Vater und Sohn saßen. Ich betrachtete die Erscheinung Jesu und bewunderte seine holde Gestalt. Des Vaters Gestalt konnte ich nicht sehen, denn eine Wolke strahlenden Lichtes bedeckte sie. Ich fragte Jesus, ob sein Vater eine Gestalt habe wie er selbst. Er sagte, dass es so sei, aber dass ich ihn nicht sehen könne, denn, so sprach er, würdest du die Herrlichkeit seiner Person auch nur einmal sehen, würdest du aufhören zu existieren. Aber die klare Aussage, auch der Vater, obwohl wir in Johannes 4 hören, Jesus sagt, Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Da könnte man auch sagen, Gott hat keine Gestalt, Gott der Vater. Und vielleicht Jesus auch nicht, bevor er Mensch geworden ist. Hier hören wir ganz deutlich, der Sohn hat eine Gestalt, der Vater hat eine Gestalt. Erinnert euch an das Statement, das wir vorhin hatten im ersten Teil, der Heilige Geist geht über den Boden dort in Avondale. Neben dem, was wir gestern hatten, Hesekiel 8, wo er eine Hand hat, wo auch im Vers vorher, Hesekiel 8, Vers 2, eine Gestalt beschrieben wird, müssen wir davon ausgehen, alle drei haben eine eigene Gestalt. Ich habe oft gesehen, dass solche alles vergeistigenden Ansichten alle Herrlichkeit des Himmels wegnehmen. Und dass in vielen Gemütern der Thron Davids und die liebliche Gestalt Jesu in dem Feuer des Spiritismus aufgehen. Ich habe gesehen, dass manche, die in diesen Irrtum gefallen waren, zu dem Licht der Wahrheit gebracht wurden. Aber es wird fast unmöglich für sie sein, ganz von der trügerischen Macht des Spiritismus loszukommen. Solche sollten gründliche Arbeit tun, indem sie ihre Fehler bekennen und sie für immer lassen. Ich habe oft gesehen, dass Jesus eine Person ist. Ich fragte ihn, ob sein Vater eine Person sei und die gleiche Gestalt habe wie er. Und er sagte, ich bin das genaue Ebenbild meines Vaters. Kolosser 1,15. Wir können also sagen, es gab zwei Auffassungen der Dreieinigkeit. Gegen die eine ist Ellen White immer entschieden vorgegangen. Die andere hat sie, wie wir heute Morgen gesehen haben, deutlich nicht nur verteidigt, sondern überhaupt erstmal klar formuliert. Das eine ist die spiritualistische, wo Gott unpersönlich ist, fern, unnahbar, nur eine Kraft, keine wirkliche Person mit echter Gestalt. Dagegen war auch James White, wie wir gerade eben gesehen haben, schon sehr früh. Das zweite aber, die richtige, die wirklich biblisch persönliche Ansicht, die wurde mit nahezu dogmatischer Klarheit vertreten. Sie verwendet aber in ihren Schriften nie den Ausdruck Trinity. Und ich sagte auch das Bibelseminar 1919, damals hat man auch diesen Ausdruck bewusst vermieden, weil es so viele falsche Meinungen über die Trinity, die Dreieinigkeit gab. Ist man also vorsichtig gewesen, hat es eher deutlich beschrieben. Was wir heute schon merken können, auch in dieser Krise, die sie vorhersagt, ist, dass wir Tendenzen haben, alles zu vergeistlichen. Das himmlische Heiligtum, den Gerichtsprozess, Versöhnungsprozess, der stattfindet, den Thron Gottes. Und manche vielleicht sogar, die so weit gehen zu sagen, eben die göttlichen Gestalten sind entpersonifiziert, sie sind eigentlich nur Geist. Ellen White ist von jeher entschieden dagegen gewesen, in den ersten Jahren, und sie wäre es, wenn sie noch leben würde, bis heute. Sie sagt deutlich, das Heiligtum ist real. Ein realer Ort an einem realen Platz wirklich im Himmel und ein reales Gerichtsgeschehen, genauso real wie das zweite, wenn wir gemeinsam mit Christus dort sitzen werden, um uns anzuschauen, warum sind gewisse Leute nicht mit im Himmel. Und das, was sie sagt, was wir machen sollen als Reaktion auf diese Alpha-Krise und damit auch, wenn wir in Omega-Krise drinstecken, wenn das mehr und mehr um sich greift, wir sollen gerade unsere Unterscheidungslehren, die frühen Lehren, die uns zu dem gemacht haben, was wir sind. Sie sagt, wo wir mit dem Spaltkeil der Wahrheit herausgebrochen wurden aus diesem Steinbruch der Wahrheit, das sollen wir umso mehr studieren, um da fest drin zu sein. Wer in der ersten, zweiten und dritten Engelsbotschaft festgegründet ist, sagt sie, wird nicht von der Welle der Irrtümer hinweggewischt, hinweggeschwemmt werden. Das müssen wir also da mehr konzentrierter studieren. Kein Verleugnen von Sünde und Sündhaftigkeit. Wir sollen uns einfach klar machen, es gibt Sünde und wir sind sündhafte Menschen. Und man soll sich nicht dem Druck der leitenden Brüder beugen, damals Kellogg, wo sie klar sagt, tut nicht, was er sagt, steht auf, seid freie Männer in Christus. Und sagt ihm ganz deutlich, welche Fehler er macht, egal welche Stellung er hat, egal wie renommiert er ist, egal wie viel Ansehen er besitzt. Und das Gleiche gelte für die Omega-Krise, die in Kürze beginnen wird. Dazu sagt sie, lasst euch nicht verführen. Viele werden vom Glauben abfallen und auf verführerische Geister und Lehren von Teufeln hören. Wir haben nur das Alpha dieser Gefahr vor uns. Das Omega wird von äußerst erschreckender Natur sein. Was ich hier nicht mit drin habe, was sie aber auch schreibt, ist, als damals diese Krise war, sie sagt, sie dachte, sie müsste sterben. So schlimm war das für sie. Diese ganze Krise und dass sie da so mit hineingezogen wurde, noch dazu von diesem John Kellogg, den sie so mit aufgebaut hat und dass jetzt gesagt wird, er lehrt doch nur das, was Ellen White sagt. Wenn sie jetzt über das Omega sagt, dass es diese erschreckende Natur haben wird, muss das nochmal umfassender sein. Ja, ihr merkt also, wir können uns auf einiges gefasst machen und trotzdem sind wir nicht gleich Babylon. Es wird eine Reform der Lehre kommen, sagt sie. Jetzt schreibt sie ganz konkret über die Omega-Krise. Alles zu finden in Selected Messages Band 1, 100, ja, hier 97 bis etwa 208. Eine Reform der Lehre mit Angriff auf die Grundpfeiler. Speziell jene seit 1844, die Unterscheidungslehren. Es wird ein System der intellektuellen Philosophie kommen, das als Wissenschaft bezeichnet wird, aber eigentlich eine falsche, unbiblische ist, wie sie sagt. Es untergräbt speziell die SDA-Lehre in der Anfangszeit, das hatten wir. Diese Lehren waren, dass die biblischen Zeitweissagungen, die 1844 enden. Der reale Hohepriesterdienst im realen himmlischen Heiligtum Jesu ab 1844. Die 10 Gebote als moralischer Maßstab dieses Gerichts und der Sabbat als das besondere Zeichen des Volkes Gottes und Merkmal auch des Glaubens an die Schöpfung und den Schöpfer Gott. Das Selbstverständnis als Gemeinde der Übrigen. Nach Offenbarung 12, 17 hatten wir am Anfang hier nochmal betont, das heißt nicht, dass nur diese erlöst werden, auf keinen Fall, sondern dass das diejenigen sind, die eben hier dieses besondere Licht, die Erkenntnis hochhalten, dass wir 10 Gebote haben und nicht nur 9 oder keine mehr. Die Notwendigkeit einer erneuten weltweiten Mission, auch das wurde dann nach und nach erkannt, und natürlich eine Grundlehre neben dem Sabbat, die zwei wichtigsten Grundlehren, von denen sie immer wieder spricht, diese Landmarks, die Sterblichkeit der Seele, dass es eben keine ewig brennende Hölle gibt, dass es nicht diesen tyrannischen Gott gibt, der Freude am Leid der Menschen hat, sie in Ewigkeit am Leben zu erhalten, nur um sie zu quälen. und schließlich auch der Geist der Weissagung als notwendiges Korrektiv für die Endzeitgemeinde, um gerade solche Krisen hier gut zu durchfahren und am Ende im Hafen anzukommen. Das sind so die Grundlehren, die in den ersten Jahren der Sabbath Conferences immer deutlicher wurden und dann als ein System feststanden. Was nun kommen wird, ist dieses System der intellektuellen Philosophie, sagt sie, falsche Wissenschaft, die das untergräbt. Es werden dann auch Restriktionen der Gemeinschaftsleitung kommen, worüber gesprochen werden darf und worüber nicht. Es werden Themen verboten werden, es werden Richtungen, die man spricht, verboten werden. Und es wird Unduldsamkeit geben bei Widerspruch, wenn Leute sich daran nicht halten. So war es damals eben auch. Wie gesagt, da wurden die Schulen sogar geschlossen für eine Weile. Förderung einer leichtfertigen Haltung den Geboten gegenüber. Sie sagt nicht, dass die Gebote verändert werden oder generell verleugnet werden. Sie sagt lediglich, die Haltung den Geboten gegenüber wird sehr leichtfertig, besonders was den Sabbat angeht. Auf einmal kann man am Sabbat dann doch dieses und jenes, ja, man geht einkaufen, man lässt für sich arbeiten und man macht was auch immer, was eben definitiv nicht an den Sabbat gehört nach dem vierten Gebot. Da wird man anders denken dann in der Zeit und das entsprechend verkündigen. Wird es mehr und mehr vergeistigen, den praktischen Aspekt, mehr sagen, ist es einfach wichtig, dass man mal aufatmet und so weiter, das Vergeistigte eben. Es wird eine ethisch-humanistisch ausgerichtete Botschaft sein, also mit guten Grundwerten, Menschlichkeit, aber eben ganz bewusst gegen das, was unseren Glauben und unsere Unterscheidungslehren eben ausmacht und gegen jeden Aufruf zur Buße. Spekulative theologische Theorien werden um sich greifen, ein Vergeistigen der Gegenwart und Person Gottes und des Dienstes Jesu im himmlischen Heiligtum. Ich merke gerade, dass dieser Punkt eine Wiederholung dessen ist, was ich vorher schon hatte. Das könnt ihr alles in ausführlich nachlesen in diesen 10 Seiten. Ich empfehle es euch. Macht das mal. Sie lehren, dass die Szenen, die vor uns liegen, nicht wichtig genug seien, um ihnen besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Also jene, die dann dieses Reformwerk in unserer Gemeinschaft im Rahmen dieser Omega-Krise vorantreiben werden. Sie machen die göttliche Wahrheit unwirksam, berauben das Volk Gottes ihrer vergangenen Erfahrung und geben ihnen stattdessen eine falsche Wissenschaft. Und dann geht sie sogar so weit zu sagen, sie sagt auch, es tut ihr leid in ihrem Herzen, aber sie ruft die Studenten und die Schüler dieser Schulen, und zwar die ärztlichen Missionare, also der Ärzte, wie auch der Theologiestudenten, beide gleichermaßen auf, nicht nach Battle Creek zu gehen. Und die da sind, bitte wegzukommen von dort. Obwohl sie die Institution mit aufgebaut hat. Ja, ihr Herzblut mit drinsteckt, sagt sie, geht dort nicht hin. Bis es eine Reform in der Lehre gab, dann könnt ihr wieder hingehen. Und sie sagt auch deutlich, unsere Lehrer sollten regelmäßig geprüft werden, ob sie noch glauben, was wir eigentlich glauben, damit nicht Einzelne, wie in John Kellogg, zu viel Macht gewinnen. Eine Sache, ich sage es ganz ehrlich, von der ich auch glaube, das ist wichtig, bis heute, dass man geprüft wird einfach, glaubt man das eigentlich noch? Und ich rede nicht von Inquisition, sondern lediglich davon, von gewissen Grundlagen, die wir haben, glaubt man das oder glaubt man das nicht, weil sonst einzelne Leute zu viel Macht haben, wie John Kellogg. Wir sind Gottes Gebote haltendes Volk. Jede Art von Irrlehre wurde gegen uns vorgebracht, um unser Denken hinsichtlich der Lehren der Bibel zu vernebeln. Speziell, was die Arbeit Christi im himmlischen Heiligtum betrifft, sowie die Botschaft des Himmels für diese letzten Tage, wie sie von den Engeln im 14. Kapitel der Offenbarung gegeben wurden. Botschaften jedweder Art wurden den Siebenten-Tags-Adventisten aufgedrängt, um die Wahrheit von ihrem Platz zu verdrängen. Die Marksteine, die uns zu dem gemacht haben, was wir sind, müssen erhalten bleiben. Und das werden sie auch, sagt sie nochmal deutlich. Die Gemeinde wird nicht fallen, Probleme aber werden kommen. Gott ruft uns dazu auf, unsere grundlegenden Prinzipien, die auf unumstößliche Autorität gegründet sind, im Glauben festzuhalten. Und damit kommen wir dann auch zum Ende. Die Herabsetzung und Verwerfung der Drei-Engels-Botschaft, das verbindet Alpha, Omega und Babylon. Weg von den Lehren, speziell jenen für die letzte Zeit. Wodurch? Durch die Spiritualisierung, Vergeistigung unserer Kernlehren, die eigentlich wirklich greifbar in der Bibel vorhanden sind. Dazu gehört eben auch, wir beten einen Gott an, offenbart in 3 buchstäblichen, eigenständigen Personen. Darum ging es ja gerade in dieser Alpha-Krise, das kommt in der Omega-Krise. Eigenständige, greifbare Personen in der Gottheit. In Schöpfung, Erlösung und Neuschöpfung für uns wirkend, real existent, gegenwärtig, nicht nur als Kraft oder Einfluss, und dass es eben auch einen realen Gerichtsprozess im Himmel gibt, ein reales Heiligtum an einem wirklich existierenden Ort mit einem realen persönlichen Gott, der zugunsten unserer Lösung eintritt, gegen einen realen, persönlichen und wirklich existierenden Feind, Satan beziehungsweise die Sünde, zu der er uns verführen möchte. Und damit komme ich jetzt zum Ende, richtig, das ist es. Sie hat nämlich dann hier auch eine Beschreibung einer Vision, und die möchte ich euch nicht vorenthalten, eine Vision, wo sie sagt, jetzt war sie dann wirklich genötigt zu schreiben. Und das ist wohl die Handlungsweise, die wir dann auch für diese Omega-Krise anwenden müssen. wie wir da vorgehen sollen, wenn wir uns dann da drin befinden, wenn wir das feststellen. Folgendes sagt sie: Kurz bevor ich die Zeugnisse in Umlauf brachte, in denen es um die Bemühungen des Feindes ging, die Grundlage unseres Glaubens durch Verbreitung irreführender Theorien zu unterminieren, hatte ich von folgendem Ereignis gelesen. Ein Schiff war im Nebel mit einem Eisberg zusammengestoßen. In den folgenden Nächten schlief ich nur wenig. Ich fühlte mich niedergedrückt wie ein mit Getreidegaben schwer beladener Karren. Eines Nachts wurde mir ein klares Bild gezeigt. Ein Schiff schwamm auf dem Meer, von dichtem Nebel eingehüllt. Plötzlich rief die Wache vom Ausguck: Eisberg direkt voraus. Und tatsächlich, ein gewaltiger Eisberg ragte hoch vor dem Schiff auf. Eine befehlende Stimme rief: Halte darauf zu. Niemand zögerte auch nur einen Augenblick. Es war höchste Zeit zu handeln. Der Maschinist schaltete auf Volldampf voraus und der Mann am Steuer lenkte das Schiff direkt gegen das Eis. Krachend rammte das Schiff den Eisberg. Ein schrecklicher Ruck lief durch das Schiff und der Eisberg zersprang. Die Eisbrocken fielen donnernd auf das Deck herab. Die Passagiere wurden durch den heftigen Aufprall kräftig durchgerüttelt, doch niemand kam dabei ums Leben. Das Schiff war beschädigt, aber nicht irreparabel. Bei dem Zusammenstoß prallte es zunächst zurück. Vom Bug bis zum Heck lief ein Zittern durch das Schiff, als wäre es lebendig. Dann aber setzte es seinen Weg fort. Ich verstand die Bedeutung dieser Szene nur zu gut. Ich hatte meine Befehle. Ich hatte die Worte gehört. Die Stimme, die Gottes Stimme war: Halte darauf zu. Ich kannte meine Pflicht und wusste, dass ich keine Zeit mehr verlieren durfte. Es war an der Zeit, entschlossen zu handeln. Ohne weiteres Zögern musste ich dem Befehl gehorchen: Halte darauf zu. In jener Nacht stand ich um 1 Uhr auf. Ich schrieb so schnell, wie ich nur konnte. In den nächsten Tagen arbeitete ich von früh bis spät, um für unsere Gemeinde niederzuschreiben, welche Ratschläge mir bezüglich der Irrtümer, die sich bei uns einschlichen, gegeben worden waren. Ich habe gehofft, dass es zu einer gründlichen Reformation kommen würde, dass wir an den Glaubenspunkten festhalten würden, für die wir in unseren Anfangstagen gekämpft und die wir in der Kraft des Heiligen Geistes bekannt gemacht haben. Die Aktion also ist, wie ich vorhin schon sagte, Aufklärungsarbeit. Sie stand hier auf und schreibt bezüglich dieser Dinge. Und das ist auch unsere Arbeit, dass wir ordentlich studieren, unsere Bibeln kennen und so dann auch sagen können, hier steht aber dies oder jenes geschrieben und darüber, auf dieser Grundlage dann auch sprechen können. Und das ist jetzt meine letzte Folie. Bedenkt, egal was da vielleicht mal kommen mag, es mag aussehen, als ob die Gemeinde fallen würde, aber das wird sie nicht. Sie bleibt bestehen, während die Sünde in Zion ausgesiebt werden. Die Spreu wird vom kostbaren Weizen getrennt. Und das geht nun mal über Irrlehren. Das ist eine schreckliche Zerreißprobe, aber dennoch muss sie stattfinden. Solange Gott an der Spitze steht, wird dieses Werk auch erfolgreich sein. Wenn in der Leitung unserer Gemeinschaft Dinge nicht so laufen, wie es richtig wäre, bin ich dennoch unbesorgt, weil Gott die Dinge zurechtrücken wird. Wir können darauf vertrauen, dass der Herr das Schiff seiner Gemeinde sicher in den Hafen steuern wird. Und das wünsche ich uns allen als Mutmacher, dass wir fest darauf vertrauen, dass Gott sich um seine Gemeinde kümmert. Wir haben vorhin gelesen, es gibt nichts, dem Christus eine derartige Aufmerksamkeit schenkt wie dieser Gemeinde, schwach und unsicher und fehlerhaft, wie sie ist. Unsere Aufgabe ist es, gemeinsam unsere Bibeln zu studieren, zu erkennen, was Wahrheit ist und darüber zu reden, so wie wir das jetzt an diesem Wochenende gemacht haben. Wenn das der Fall ist, dann dürfen wir in Zion bleiben, während, wie es hier heißt, die Sünder, also jene, die keinen Gefallen haben an dieser reinen, an der wahren Lehre, ausgeschieden wären. Denen der Wein Babylon sozusagen besser schmeckt, die können sich frei dafür entscheiden. Gott respektiert das. Das sollten wir auch respektieren. Wir sollten immer sanftmütig, demütig, in der notwendigen Bescheidenheit, aber auch Klarheit und Deutlichkeit das verkündigen, was wir in der Heiligen Schrift vorfinden. Dann begehen wir da auch keine Fehler. In diesem Sinne wünsche ich euch Gottes Segen mit all dem, was ihr jetzt hier gehört habt. Wenn ihr es nochmal nachlesen möchtet, denkt dran, es wird es geben auf der Homepage der Vereinigung und auch von der Marienhöhe wird es zum Download zur Verfügung stehen, die Audiodateien von dem Vortrag und auch die Präsentationen, dass ihr das persönlich studieren könnt. Oder wenn ihr Leute habt, für die es wichtig sein könnte, gebt es einfach weiter. Da habt ihr die Freiheit dazu, habt meine Genehmigung, das dürft ihr gerne tun, dass auch andere Leute diese wichtigen Texte finden und dann einfach auch was haben, wo sie sagen können, das ist Grundlage unseres Glaubens. Wir wissen, woran wir glauben und warum wir glauben. Amen.